Hallo und herzlich willkommen zum Rollenspiel Prepcast mit mir, Philipp.
Und mir, ich bin der Mirko. Hallo.
So, Mirko, freut mich, dass wir uns jetzt hier eingefunden haben zur absolut Folge 1, ja,
sozusagen. Zur Jungfernfahrt sozusagen.
Zur Jungfernfahrt, ja, so ist es. So ist es. Ja, erzähl doch einfach mal ein bisschen was über dich. Darum soll es ja heute gehen. Wer sind wir überhaupt? Warum sitzen die hier vor den blöden Mikrofonen und erzählen irgendwas? Und was wollen wir überhaupt machen und den Leuten da draußen erzählen?
Ja, ich glaube auch, das sollten wir erstmal aus dem Weg räumen. Also ich heiße Mirko, ich bin Media Manager in der Brett- und Kartenspielbranche, aber ich bin im Herzen Spielleiter und ich glaube, es geht dir so ähnlich, oder? Stell du dich doch vielleicht auch noch kurz vor.
Ja, gerne. Mein Name ist Philipp, ich bin aktuell Lehrer und für Deutsch, Gemeinschaftskunde und Wirtschaft in Baden-Württemberg. Und ich würde jetzt vielleicht nicht so weit gehen, dass ich im Herzen Spielleiter bin, aber wir sind auf jeden Fall beide Spielleiter und ich glaube auch, dass wir uns irgendwo auch so identifizieren oder zumindest als Rollenspieler.
Doch schon, ja.
Ja, also nimmt ja schon bei uns beiden einen riesigen Teil in unserem Leben ein. Ich glaube, das kann man auf jeden Fall auch so sagen. Das wird auch bei den meisten Leuten.
Wir haben
ja
auch beide die Tattoos. Die Rollenspieler-Tattoos haben.
Genau,
wir
über
beide.
Den kompletten Rücken.
Die klassischen, die man bekommt, wenn man 10 Jahre Rollenspieler ist.
Genau, ja, genau. Ja, andere Leute kriegen so eine Münze für 10 Monate oder so. Und wir kriegen dieses riesige Backpiece einfach.
Einfach so ein, ich weiß, lass uns mal drüber sprechen, wie dieses tatsächlich aussehen würde. Ich glaube, nämlich ist es echt schwierig, ein Motiv dafür zu finden.
Ja, irgendwas mit Raben und W20.
Aber wir sind beide irgendwie so im Rollenspiel drin. Wie hat es denn bei dir angefangen? Also ich sag mal vielleicht ein bisschen was dazu. Wir sprechen jetzt erstmal ein bisschen drüber, wer wir sind und wie wir so zum Rollenspiel gekommen sind. Alles so drum und rum und so, was wir alles machen. Und danach sagen wir ein bisschen, was wir hier vorhaben. Aber erstmal quasi, ist unfreundlich, sich nicht ein bisschen vorzustellen, finde ich.
Deswegen ins Haus fallen. Ja. Ja, also ich glaube, vielleicht kann man noch dazu sagen, das hört man ja jetzt nicht nur an unseren Stimmen. Wir sind ja jetzt nicht die ältesten Rollenspieler, sagen wir es mal so. Die jüngsten sind wir jetzt auch nicht mehr. Aber ich glaube, wir sind da immer noch an der unteren Spitze des Hobbys, so ein bisschen.
Wir sind gemeinsam unter 70 addiert.
Genau, richtig. Das ist schon ein wichtiger Punkt.
Und ich finde auch, dass es wichtig ist.
Ja. Und dementsprechend, ich bin jetzt seit ich 14 bin, also knapp 16 Jahre jetzt dabei und vorher schon mal Erstkontakt gehabt über meinen Vater, so, der hat mich da so ein bisschen reingeholt, da haben wir früher immer dieses Ding gespielt und dann haben wir irgendwie so diese D&D 3.5 Starterbox irgendwie gekauft, dann habe ich meine Oma und meinen Vater irgendwie gezwungen, mit mir zusammen D&D zu spielen und es war furchtbar für alle Beteiligten, war es ganz
großartig,
aber trotzdem ist da schon ein bisschen diese Faszination in mir stark geworden. Mein Onkel, angeheirateter Onkel, war aber konstant dabei, hat auch gelabt ganz lange und so weiter und der hat dann gesagt, die Oma hat erzählt, ihr habt D&D gespielt, so, dann komm mal mit und jetzt spielen wir. Ja, der spielt jetzt auch mit seinen Kindern, haben die ganze Zeit Edge of the Empire gezockt, finde ich cool, ja. Genau, und der hat mich da so ein bisschen reingeführt und dann über Freunde, ja, und so bin ich da hingekommen, auch über D&D, ja, anders lässt sich es nicht sagen.
Eigentlich ist in Deutschland ja das schwarze Auge so verbreitet, ja. Bei mir war das so, auch mein Vater Rollenspieler, sehr bekannt auch im Mannheimer Raum gewesen und so, auch durch das Mart im Hintergrund, was er damals mitgemacht hat. Und mein erstes Mal richtiges Rollenspiel war mit 7 Jahren auf der Mart-Convention. Mein Vater musste in die Küche und ich musste einspringen. Was ich nicht wusste und mein Vater wahrscheinlich einfach mal so hingenommen hat, ist, dass wir ein Science-Fiction-Horror-System gespielt haben und die Leute immer sehr schlimm gestorben sind. Aber nie, wenn ich da war, sondern immer nur, wenn ich gerannt bin und meinem Papa erzählt habe, was passiert ist, was wohl echt oft war. Und in der Zeit sind dann immer alle gestorben und als ich zurückkam, war dann wieder Cartoon angesagt und das war wieder alles lustig. Okay, das war mein allererstes Mal Rollenspiel. Cool. Es war Space Gothic aus einer anderen Zeit.
Na gut, na gut.
Da überlebt man eigentlich nie. So wie Cthulhu im Weltall sozusagen. Ja, das war so mein allererstes. Und dann quasi, ja, wie es halt so ist, ne, dann ist man irgendwie da in der Rollenspielgruppe drin. Dann habe ich immer mit denen gespielt. Dann habe ich angefangen, mit meinen Freunden zu spielen, mit meinen Eltern. Und habe meine eigenen Gruppen gegründet und habe da mir die Hörner abgestoßen. Und seitdem mache ich das.
Ja, ja, da, ja, da, ja, da, logischerweise, ne? Also ich glaube, das ist so, ich glaube, das ist auch, ja, da wird sich, oder weiß ich tatsächlich aus persönlicher Erfahrung, dadurch, dass ich ja auch im Rollenspielverein Kurpfalz bin, wo wir diese Jugendrunden immer haben, ganz großen Schwerpunkt auf die Jugendarbeit legen, dass dieses schöne Hobby nicht ausstirbt, was es ja zwischenzeitlich mal so ein bisschen Gefahr gelaufen ist zu tun, wenn man sich diesen Generationenbruch anschaut. Weil ich glaube tatsächlich, also so meine Erfahrung zumindest hier bei uns in der Region, es gibt zwischen uns, die jetzt so um die 30 sind, und den Jugendspielern, die jetzt dann so im Peak, sage ich mal, gerade so 18 sind, gibt es fast niemanden. Dazwischen drin passiert nichts oder ist wenig passiert. Und das ist, das kommt jetzt wieder. Stranger Things und Rocket Beans und so haben da eine riesige Arbeit für uns getan, dass plötzlich alle Leute wieder Bock haben, sowas zu spielen. Super Ding. Genau, aber ich glaube, das ändert sich halt auch nie. Es ist kein Generationenbruch sozusagen, wie man dazu kommt, weil irgendjemand zeigt dir das. Vielleicht hast du auch einen Erstkontakt, mittlerweile viel dann über Internet oder so. Aber auch ich habe natürlich dann die Runden gegründet, bin dann irgendwie auf Conventions gegangen, habe da neue Leute kennengelernt, neue Systeme und so weiter und so fort.
Das Hobby war auch anders damals. Also, was waren auch irgendwie andere Leute? Der Generationenbruch ist auch ein Bruch der Person irgendwie. Also, ich möchte da niemand zu nahe treten, aber vielleicht habe ich doch ein verklärtes Bild als Kind damals gehabt oder so. Aber es hat sich schon verändert. Also so die jungen Leute, die da jetzt nachkommen, die haben schon eine ganz andere Faszination dafür. Die kommen viele von Critical Role, Rocket Beans und so. Die haben es halt mal gesehen, wie es gemacht wird und wollen jetzt es selbst mal machen. Und ja, die anderen, die sind eher so in so einen Kult reingeraten, hatte ich manchmal das Gefühl. Ja, absolut. Da hat sich immer so, die waren in so einer Gruppe drin und dann haben die auf einmal alle dieses so, sich das so gemacht und so gewürfelt. Ja. Weißt du, so. Klar, ja. Jetzt ist das eher so ein bisschen mehr in der Öffentlichkeit, was ich auch sehr schön finde, und ich glaube, es hat dem Ganzen auch ganz gut getan, aber wir schweifen ein bisschen ab.
Wir schreiben ab, genau. Ich wollte gerade sagen, so, jetzt ist aber sozusagen der Punkt, was mich mal interessieren würde, was war denn das erste System, das du geleitet hast? Das soll jetzt in diesem Podcast, da kommen wir später ja nochmal zu, hauptsächlich um uns auch als Spielleiter gehen und so ein bisschen auch dieses Handwerk, und Spielleiten insgesamt wird ja jetzt in unserem Podcast eine sehr, sehr große Rolle spielen. Wie ist es denn bei dir? Was war denn das erste Spiel, was du geleitet hast? Wir wissen, was du gespielt hast als erstes, nämlich brutalen Space Horror mit 7 Jahren.
Aber was also tatsächlich, ich wusste nicht, dass da Leute gestorben sind. Ich glaube, ich war mal in einem Eiswürfel drin. Das ist meine einzige Erinnerung daran. Ja, und ich bin da rausgeklettert. Was habe ich als erstes geleitet? Das war, also ich glaube, Rollenspiel ist so ein bisschen wie so auf dem Kinderspielplatz. Man sieht was Cooles und da will man das spielen. Also man hat Power Rangers gesehen und am nächsten Tag im Kindergarten sind alle Power Rangers.
So. Das ist bei mir heute noch so mit Rollenspiel.
Ja, immer noch so, ja. Ich habe so eine Faszination und dann will ich das im Rollenspiel irgendwie so mit reinbringen und so. Und ich habe, das war, keine Ahnung, halt, ich habe dann angefangen zu Rollenspielen. Ich bin da gerade in die Schule gekommen, da kam Pokémon. Und dann habe ich halt Pokémon geleitet. Also ich habe kein System gehabt, wir hatten einen W6 und einen kleinen Block und ich habe das irgendwie geleitet und dann haben wir da so Karten gemalt und die konnten Pokémon fangen und wir haben uns da stundenlang beschäftigt mit irgendwelchen Pokémon-Geschichten und wir waren alle Trainer.
In der Schule?
Also das war im Hort dann danach quasi und ich habe quasi stundenlang in diesen Nachmittagsdingern habe ich quasi Rollenspiel geleitet und habe auch anderen Kids beigebracht, wie man das leitet. Ich weiß, die eine hatte mal eine Ditto-Flöte erfunden und mein damaliger Charakter hieß Firuz, den ich dann da spielen durfte, und der war der Anführer von Team Rocket. Da gab es so viel Zeug und man hatte nur ein W6 und hoch war gut und niedrig war schlecht und das war's. Wir hatten ja keine Regeln, also wir brauchten die ja nicht, wir haben ja nur Pokémon. Wir fanden ja nur Pokémon cool, Alter. Klar. Das war mein erstes. Ich weiß nicht, wie repräsentativ das ist für mich. Ich weiß nicht, ob das so den Leuten was hilft, dass ich ein Idiot bin.
Ja, okay.
Ich glaube, mein erstes richtiges System, das ich wirklich geleitet habe, war ein selbstgebautes System. Auch das Animal Wars, da war ich so 13, 14, habe ich wirklich geleitet mit System. Und da hat man so Tiere, quasi Tierwesen gespielt, die halt so humanoid sind. Und das war mit japanischem Fantasy im Hintergrund auch abgeleitet von einem anderen Ding, aber ja, das war das Erste, was ich wirklich geleitet habe.
Das so finde ich ganz geleitet. Interessant. Alles ich finde das ganz, ganz interessant, weil ich den Eindruck habe, dass unsere Generation an Rollenspielen, es tut mir leid, dass das jetzt hier gerade in so ein Generation-Ding durchrückt.
Ja, ich finde auch, die anderen sind schlechter als wir. Und das kann man dir nochmal sagen.
natürlich nicht, aber ich habe schon den Eindruck, dass unsere Generation, alle Leute, die ich so in dieser Altersspanne mit denen ich spreche. Und ich habe schon mit echt wirklich einigen, auch über den Verein und über diese Konntafelrunde und so weiter, irgendwie mit einigen Leuten gesprochen. Und die alle so in diesem Altersspektrum hängen. Und alle haben irgendwie mit Homebrew angefangen. Alle.
Mir hatte ja nix.
Ja, das mag zu gewissen Punkten mag das so stimmen, aber die Generation vorher hatten ja auch nix. Die hatten eine Redbox und das war's. Ja, aber das ist, ja, also ich finde das ganz interessant. Ich habe zwar kein Homebrew geleitet, ich habe aber sehr, sehr lange, nachdem ich dann die ersten Male geleitet habe, das waren immer D&D und 7C und sowas. Also 7C, die First Edition, war bei mir ganz, ganz hoch. Ich weiß nicht, warum. Irgendwie habe ich das auf einer Con entdeckt, dass das jemand gespielt hat, habe dann so, ja, das dritte, vierte Mal mit so richtig alten, erfahrenen Rollenspielern gespielt und es war super cool, mit denen bin ich heute noch befreundet teilweise.
Mega,
ja,
cool.
Und, die haben SamC gespielt und das war richtig geil und dann wollte ich unbedingt SamC leiten und spielen, das haben wir auch sehr oft gemacht und auch einige Kampagnen hinter uns gebracht und das war immer großer Spaß, aber auch wir haben bestimmt 3 Jahre lang oder so, unsere kompletten Gymnasialzeit durch sozusagen irgendwie, haben wir irgend so ein Homebrew-System von einem Kumpel, das er geleitet hat, gespielt. Und ich kenne so viele Leute, die diese Homebrew. Aber da müssen wir auch irgendwann mal nochmal eine Folge zu machen zu Homebrew. Wir schweifen wieder ab.
Ich will aber noch kurz sagen, auf welches System. Ja, und ich liebevoll zurückblicke. Ich weiß nicht, ob wir. Darfst gerne auch gleich noch was dazu sagen. Ich muss mal sagen, also neben dem ganzen Zeug, was ich jetzt spiele und sowas, habe ich früher super viel Legend of the Five Rings gespielt. Oh, und ja, halt japanisches Fantasy. Und oh mein Gott, ich habe so viel Nostalgie in diesem Genre. Es war so schön. Also, wow, toll. Ich weiß nicht, ob es gutes Rollenspiel war, aber meine Faszination dafür ist riesig. Finde ich richtig, richtig cool. Ja. Hast du sowas bei dir?
Ich am ehesten wahrscheinlich dieses Homebrew-System, weil wir das halt irgendwie 3 Jahre lang gespielt haben. 7C, ja, so eher als System, aber die Runde, auf die ich tatsächlich zurückblicke, so ist tatsächlich gar nicht so lange her. Ich glaube nur irgendwie 8 Jahre. Weil wir da das Spiel so schlägt so in die Kerbe, wir hatten ja damals nichts, da gab es nämlich den riesigen PDF-Handel an Indie-Games und sowas, die mich jetzt heute irgendwie mein Rollenspielen bestimmen. Sondern ich habe dann irgendwas gesehen und dann musste ich in den Rollenspielladen, logischerweise sind wir ja dann gegangen, und habe das dann vorbestellt beim Olli hier in Mannheim. Und der hat das dann besorgt, und hat er mir eine Mail geschrieben, ist es da? Dann bin ich da hingerannt, habe das geholt und dann haben wir Cyan aus dem Storyteller-System, wenn du das kennst, ne, von White Wolf auch, haben wir Cyan gespielt. Und zwar, weil alle Leute irgendwie zu dem Zeitpunkt ausgestiegen sind aus unserer wöchentlichen Rollenspielrunde, nur zu dritt haben wir das angefangen. Nur 2 Brüder. Und diese Kampagne haben wir ein Jahr lang gespielt. Dann kam Cyan. Dann sind wir in den Laden wieder, haben uns Cyan Demigod geholt, haben das dann gespielt und dann Cyan God, was totaler Trash ist. Noch viel schlimmer als die ersten beiden. Aber das sei jetzt mal dahingestellt. Aber diese Kampagne, ich glaube, das hat ganz viel geprägt, wie ich Rollenspiel erfahre und denke mittlerweile und wie ich das möchte.
Ich glaube, die Runde, die bei mir so den größten, ach, wie war das schön, Faktor hat, die ist überhaupt nicht lange her. Und zwar war das vor 2 Jahren. Damals habe ich noch in Bayreuth gewohnt und das in meiner eigenen Fantasy-Welt habe ich die Königskampagne gespielt. Und der eine Spieler war der König und es war so geil, weil es halt, es gibt in diesem D&D-5-Setting ja keine Regeln für Intrige und Kingdom Running. Und ich habe deswegen auch den ganzen Teil selbst gemacht und hatte irgendwie verschiedene Faktoren und andere Spieler von weiter weg haben über E-Mail die Grafschaften gespielt und er hatte dann Verkehr, also Briefverkehr mit den Leuten und so und wir hatten richtige Intrigen und so Zeug und das war, also gefühlt war das so mein Magnum Opus, was ich so gemacht habe. Ich habe das Gefühl, ich komme da nicht mehr dran, auch weil ich da so viel Zeit und so viel Liebe reingesteckt habe. Das sind so die College-RPG-Zeiten und der ist halt immer noch der König dieser Welt und ich habe den halt nie verloren und es war echt schön. Also bestimmt nicht das letzte Mal sein, dass ich diese Königsrunde referenziere.
Ja, aber ich glaube, das ist ja auch so gedacht. Genau, aber was mich jetzt interessieren würde, wäre, dass wir mal so ein bisschen dahin gehen, was spielen wir beide denn jetzt gerade? Ich glaube, das wäre jetzt noch ganz interessant. Also, was spielen wir denn sehr gerne und was spielen wir denn jetzt gerade? Da müssen wir vielleicht gar nicht zwingend schon auf diese Runden eingehen. Da würde ich vielleicht eher reingehen in der Prep, wenn wir dann über das, was wir machen wollen, sprechen gleich. Aber was spielst du denn am liebsten gerade oder was dominiert denn so ein bisschen dein die Art und Weise, wie du Rollenspiel machst und die Systeme, die du bespielst und leitest.
Ich glaube, es ist ein bisschen Curveball, den ich dir zurückgebe, weil ich glaube, ich spiele am liebsten regelmäßig. Das ist so eine ganz seltsame Antwort. Ich dodge die Frage auch nicht, beantworte sie schon noch, aber ich glaube, ich wäre bei fast jeder Gruppe dabei, solange es story-intensiv ist, mit Spielern, die sich die Zeit nehmen und Lust haben, eine Geschichte zu erzählen. Und dem untergeordnet sind oftmals dann die Systeme, die mir helfen, dabei eine Geschichte zu erzählen. Aber ich glaube, ich bin nicht so stark an das System gebunden, wie es vielleicht sich jetzt anhört. Ich spiele aktuell sehr viel D&D 5, habe auch schon viele, viele andere Systeme gespielt, von Fate bis PBTA, aber keine Ahnung, you name it. Alles schon gespielt, geleitet. Aber ich spiele gerade sehr viel D&D 5. Einerseits, weil es sehr einsteigerfreundlich ist und andererseits, weil es sehr leicht ist zu modifizieren. Also es gibt viele Dinge, die man aus anderen Systemen nehmen kann und einfach da reinpacken kann. Also du hast diese Grundlagen und du kannst halt alles damit machen und das schätze ich an dem System. Also ich bin niemand, der da super auf die Regeln pocht, ganz im Gegenteil, die sind auf dem Weg und bei D&D 5 kann ich sie super leicht aushebeln. Ich finde das echt richtig, richtig toll. Das ist ein super Bastelregelwerk, ja, kann ich wirklich nur empfehlen. Wie ist es bei dir? Ich glaube, ich kenne deine Antwort auch schon so ein bisschen. Möchtest du lösen?
Ich glaube, meine Antwort ist tatsächlich gar nicht so weit weg von dem, was du gesagt hast, weil das System auch bei mir relativ zweitrangig ist. Es hat sich nur auf eine andere Art und Weise aufgelöst, dieser Konflikt. Also ich glaube, ich habe eine sehr, sehr ähnliche Meinung. Ich meine, das wissen wir auch mittlerweile voneinander, dass wir eigentlich eine sehr ähnliche Meinung haben, die nur eben dieser eine Punkt sich unterscheidet.
Seltsamerweise.
Ja. Mir ist tatsächlich mit am wichtigsten, eine coole Geschichte zu erzählen. Und ich glaube, ist ja auch ein Trend, den wir auch im Rollenspiel erkennen mittlerweile, dass das nicht nur uns so geht. Und für mich ist eine Geschichte erzählen auch nicht mir die vorher auszudenken, sondern die mit den Spielern zusammen zu erzählen. Ja, also ich will eingehen, ich will das Input von den Spielern haben, ich will und den Spielerinnen offensichtlich, ich will, dass zusammen am Tisch einfach was entsteht und was passiert. Und das ist, oder online oder wie auch immer. Ne? Und ich glaube, das ist das Coolste. Bei mir hat sich das jetzt so ein bisschen, ich verstehe deinen Punkt absolut mit D&D 5. Oder diese ganzen regelleichten Systeme, die man, oder eher wieder Plain and Basic Systeme, sag ich mal, wo ja D&D 5 wieder weg ist nach dem furchtbaren Fauxpas D&D 4 und 3.5.
Habe ich übrigens gerade gespielt vor 2 Stunden, D&D 4.
Ja?
Also, Ich möchte es nicht bewerten, aber ich würde es gerne bewerten. Und ich glaube, ihr alle, also meine Meinung war ich nicht von der anderen. Ich spiele es trotzdem, weil ich mag die Leute, mit denen ich spiele. Aber pfui, okay, zurück zu
den. Ja, so ist es. Manchmal sitzt man doch dann auch als Spieler nur in den Gruppen wegen den Leuten drin. Ja, so ist es bei mir auch ganz, ganz krass. Auch Warhammer Fantasy. Also das ursprüngliche, klassische, es war furchtbar. Also es war wunderschön, weil die Kampagne mit den Leuten und mit dem Spielleiter, guter Freund von mir, auch alle Leute in der Runde, ich liebe sie alle und es hat so viel Spaß gemacht. Die Geschichte, die wir da auch erzählt haben, um jetzt wieder den Bogen zu spielen, war hilarious und war wunderbar und sehr, sehr spannend. Aber das System, oh mein Gott. Aber das jetzt mal zur Seite gestellt.
Was ist so dein System für die einsame Insel? Ja,
also wenn du das so weißt, dann nimmst alles, was mit PBTA zu tun hat. Bei mir ist es, ja, es ist einfach so, bin sozusagen dieses gar nicht dahin.
Wir müssen kurz vielleicht auch ausbuchstabieren. Das heißt, Powered by the Apocalypse, genau. Und das sind so quasi Hex heißen die, weil die Lizenz irgendwie relativ easy ist, eigens anzuwenden, also und das sind viele so.
War eine Creative Commons Lizenz sozusagen, die es muss markiert sein als Hack, ja, von Apocalypse World, und das war so das ursprüngliche System. Tatsächlich, finde ich, aber auch nur Meinung, Trash-System. Ganz furchtbar, Apocalypse World. Aber was daraus entstanden ist, ist sehr, sehr schön, die Mechanik. Aber da kann man bei Gelegenheit mal nochmal drauf eingehen, muss man jetzt gar nicht so zwingen.
Ich würde es auch gar nicht so stark werten. Ich glaube, du kannst aus jedem System was Großartiges machen. Genau. Und ich habe auch viele so Sachen, wo ich merke, okay, das, was ihr an dem System nicht mögt, das mag ich auch nicht an dem System. Ihr spielt es nur noch immer.
Ja, klar. Genau, aber so ein bisschen, um vielleicht nochmal den Bogen zu spielen, was fasziniert mich gerade an Rollenspiel ganz arg, ist ja so die letzte Frage, die wir uns überlegt haben, das für die Zuhörer interessant ist. Da sind wir ja gerade schon ein bisschen hin, dieses Geschichten erzählen und so, das uns beide ja auch sehr verbindet. Finde auch, glaube ich, einer der Gründe, warum wir jetzt gesagt haben, wir machen das zusammen, weil wir da doch eine ähnliche Faszination auch fürs Ganze haben. Bei mir ist es so, ich das wäre vielleicht noch so ein Punkt, den ich da anfügen würde. Da würde mich auch mal deine Antwort sehr drauf interessieren. Ich habe mittlerweile nämlich tatsächlich als Spielleiter auch so ein bisschen so einen Ruf in mir erworben, da wo ich unterwegs bin, auf den Cons und so weiter, dass ich immer so abgefahrene Systeme, wo mich diese PBTA, warum, deswegen liebe ich PBTA auch so, ne, weil es immer so abgefahrene Nischen Szenarien dafür gibt irgendwie, ne? Oder Nischengenres irgendwie. Ich habe jetzt gestern erst meine absolut neue Perle im Schmuckkästchen gespielt. Ne, vorgestern war es. Brindlewood Bay, ja? Es ist Murder, She Wrote, also auf Deutsch Mord ist ihr Hobby, trifft Cthulhu. Ja, das ist einfach dieses Ding, ein PBTA-System. Du spielst alte Rentnerinnen, die in so einem Mystery-Buch-Club sind und Verbrechen lösen, und irgendwann im Rahmen der Kampagne stellt sich heraus, dass alles irgendwie verbunden ist und alle Todesfälle zusammenhängen und eigentlich ein Kult dahinter steckt, der irgendwie die Kinder der Persephone beschwören will.
Das ist ziemlich cool. Ich habe früher mal gedacht, Mord ist ihr Hobby, ist, dass sie die Leute ermordet. Aber das musste ich erst lernen, dass das nicht. Ich fand es aber auch einen schwierigen Titel. Ja, also bei Murder, She Wrote, da steht so, sie schreibt über Mord und so, aber Mord ist ihr Hobby, wirklich, die sah so freundlich aus. Und dann stand da immer Mord ist ihr Hobby, so, das ist schon eine garstige Serie, die sie da gemacht haben über diese alte Frau. Ich dachte, das wäre so ein Dexter-Ding, weißt du? Aber war es nicht.
Genau, das ist so ein bisschen das Ding, einfach auch so, ich habe ihn jetzt, glaube ich, auf fast jeder Con auch schon mit dem Wrestling-Rollenspiel, PBTA-Rollenspiel, Worldwide Wrestling gewesen. Ja, und so. Und also irgendwie, ich habe immer so diese abgefahrenen Sachen. Mir macht es einfach Spaß, dann mir so ein Genre anzueignen und zu überlegen, für mich als Spielleiter zu sagen, okay, was sind denn jetzt diese Sachen? Und dann konsumiere ich natürlich, das kenne ich auch, da hatten wir schon mal auch drüber gesprochen, dann konsumiere ich natürlich auch alles an Popkultur, was irgendwie dazu da ist. Ja, es saugt das in mich an. Ich habe irgendwie hier, kurz bevor ich das geleitet habe, habe ich irgendwie drei Folgen Murder, She Wrote und irgendwie eine Staffel Magnum P.I. mir reingezogen, ja, nur um irgendwie diese 80er-Jahre Detektivserien-Genre-Sache wieder, also mich da, ne, dass du die Reaktionen dann weißt, was du weißt, ah, was passiert jetzt, wie muss ich das spielen. Genau, das macht mir einfach im Moment sehr viel Spaß und ja, dafür stehe ich mit meinem Namen sozusagen.
Das kann ich gut nachvollziehen. Und ich glaube, diese Faszination, die da drin ist, die du jetzt auch schon erklärt hast, ja, dieses sich damit so einzutauchen und in sich komplett zu umgeben damit, ich glaube, das ist eine große Faszination von Rollenspielen. Auch für mich, ich bin halt mehr, glaube ich, auf der Fantasy-Schiene. Ich bin mehr gerade so im Fantasy-Epos. Ich lese gerade sehr viel Brandon Sanderson und die Stormlight Archive. Großartig, ich bin halt so voll der Fantasy-Nerd irgendwie, ja, und ich kann mich mit vielem anfreunden, ich finde vieles cool, und da bin ich gerade ganz, ganz arg auch drin. Also ich überlege auch schon die ganze Zeit in dieser Welt zu spielen, und ich weiß nicht, wofür ich bekannt bin. Das ist so eine Sache, ich glaube, ich bin halt nicht so viel auf Cons unterwegs, aber ich glaube, ich bin ein sehr zuverlässiger Spielleiter.
Aber auch sehr streng, habe ich gehört.
Ja, nur vom Roland, der ist ja, der will das ja. ja, weil tatsächlich.
Wir teilen uns einen Spieler im Moment in unseren Runden, deswegen, also für euch da draußen. Deswegen,
ja, ich finde eigentlich überhaupt nicht, dass ich streng bin. Ich mag das nur nicht, wenn die selbst auf den Regeln bestehen und dann selbst die ganze Zeit Rulesbending machen. Gerade bei D&D 5 ist das halt so. Ja. Manchmal klappt es halt einfach nicht. Mein Gott, dann argumentieren die darum. Ja, aber tatsächlich, was dieses Termine-Ding angeht, glaube ich, bin ich sehr vorbildlich. Ich habe auch sehr viele regelmäßige Gruppen. Und ich glaube, ich bin auch dafür bekannt, oder zumindest ist das so der Ruf, der mir anhaftet, im positiven Sinne, dass ich sehr viel Worldbuilding mache und dass meine Welten sich sehr lebendig anfühlen. Also, dass alles rum so sehr ausgearbeitet ist. Ich weiß gar nicht, ob das so ist, aber meine Spieler erleben das so und das ist ganz gut.
Also, ich habe schon auch den Eindruck, dass das so ist. Also von uns beiden, das werdet ihr auf jeden Fall auch alle hören in den nächsten Folgen. Ah, die perfekte, da merkt man mal, dass ich Radio gemacht habe, mal. Ja, die perfekte Überleitung jetzt zu dem.
Du darfst doch nicht die Überleitung kommentieren.
Ich war das natürlich, das gehört ja zum Charme dazu.
Das gehört dazu,
Dass wir jetzt gleich mal dahin gehen, was wollen wir überhaupt machen? Warum stehlen wir euch gerade überhaupt schon fast 25 Minuten?
Des Lebens.
Genau. ich glaube, ich habe das schon auch gemerkt. Ja? Also ich glaube, im Vergleich zu mir in der Vorbereitung bist du schon immer sehr, sehr, sehr auf die Welt auch bedacht. So, ne? Also ich glaube, das ist schon, also ich kann das schon so unterstreichen. Ich kann das glaube ich schon, dass das so ist. Und das ist durchweg positiv gemeint. Ne? Also, dass ich glaube, dass diese lebendige Welt und eine Welt, die irgendwie voll wirkt, zumindest sagen wir es mal so, ja, also Rollenspiel.
Ja, ich glaube auch, sie wirkt voller,
als sie tatsächlich ist, aber das ist ja auch schon der beste Trick des Magiers, so ein bisschen, ja.
Tatsächlich, ja. Also eigentlich ist das wie so eine Magier-Show, bei dem wir unsere Tricks erklären, oder?
Ein bisschen,
ja. Was wir hier machen, wo wir so gemeinsam neue Tricks ausarbeiten.
Penn & Teller Foolers, aber mit Lösung sozusagen.
Geil.
Ja, genau. Genau, also dann würde ich sagen, wir erklären auch mal vielleicht genau, warum wir da sind. Wir haben uns Folgendes überlegt, es gibt ja es gibt einige Rollenspiel-Podcasts mittlerweile, ja. Wir haben auch lang diskutiert, was machen wir denn jetzt? Sollen wir das auch wirklich machen? Es gibt einige Rollenspiel-Podcasts, es gibt auch sehr, sehr gute Rollenspiel-Podcasts. Aber dir, Mirko, ist was aufgefallen, womit du mich absolut überzeugt hast. Vielleicht kannst du das mal.
Die sind alle schlecht produziert und wir wollen jetzt endlich mal mit guter Audioqualität hier punkten. Um Gottes Willen, das war ein Spaß. Ja. Es gibt halt. Es ist schon eine ziemlich spitze Frage. Also ich muss ja jetzt quasi eine Sache sagen.
Ja.
Verdammt. Ja, keine Ahnung. Es gibt halt viele Podcasts für Anfängerspielleiter, sage ich jetzt mal, und viel so, keine Ahnung, wo sowas vorgestellt wird über ein System, mehr so fast News-Podcast-mäßig oder sowas, aber es gibt halt wenig darüber von Spielleitern, die sich miteinander koordinieren über ihre Gruppen. Also so dieses Ding von, wie spielleitert man aktiv über längere Zeit und wie kann man gemeinsam da was zusammentüfteln. Und ich glaube, das ist einfach ein Experiment irgendwie, wo ich mir gedacht habe, das könnte ganz, ganz gut passen und dich ja dann auch dafür begeistern konnte. Und das finde ich sehr schön. Und ich glaube auch, dass wir da durchaus kompatibel genug sind, habe ich jetzt schon richtig gemerkt, dass es eigentlich sehr gut funktioniert mit dir zu CodeM. Und wir verschieden auch genug sind, um coolen Input zu haben.
Das also tatsächlich. Auch lohnt, sozusagen, ne?
Ja, genau. Ja, das muss ja einen absolut, Mehrwert geben. Wenn absolut. Wir beide auf dieselbe Ideen kommen würden, wäre es ja totaler Quark. Aber es ist echt total schön, quasi auch mit dir darüber zu sprechen. Und das war so ein bisschen die Idee, dass wir gemeinsam was vorbereiten oder was Vorbereitetes mitbringen und ein Problem haben und dann einfach schauen, wie kann man sich da was zurechtlegen, damit man in der Session nicht mit runtergelassenen Hosen dasteht. Tut man ja trotzdem die ganze Zeit, aber vielleicht hat man noch ein paar Unterhosen drunter, wo man sich denkt, aha, da habe ich mit Mirko drüber geredet. Natürlich, die haben Unterhosen alle eine Maske drunter auf beim Treffen.
Ja, finde ich eine gute Formulierung. Ja, genau, also das ist die Idee. Wir werden zusammen unsere Rollenspiel-Prep machen für unsere wöchentlichen Runden. Ja, das sind unterschiedliche Runden, das sind auch unterschiedliche Systeme, die werden mit Sicherheit auch mal zwischendrin, ihr kennt es alle da draußen, Rollenspieler sind zwar recht zuverlässig, aber niemand ist unfehlbar. Wenn wir haben beide wöchentliche Runden, wir haben auch mehrere regelmäßige Runden. Das heißt, zwischendrin wird es sich auch mal austauschen, aber generell, zumindest jetzt zum Start, wird es bei mir meine Monster Hearts Runde sein. Die Franklin Beach High School wird da bespielt mit Teenager-Monstern, die
quasi riesigen Buffy. Ich finde Buffy ist der beste.
Ja, Buffy passt perfekt, ja. Es ist irgendwo zwischen Buffy und Vampire Diaries und was auch immer, ja. Diese ganze Sparte, die Sabrina-Serie auf Netflix and so on, ja. Die Order und alles, was dazugehört.
Diesen üblen Lensflares. Ich muss vielleicht dazu sagen, dass ich im Herzen Serienwissenschaftler bin. Und ich habe mich so daran gestört. Warum packen die Unschärfe nachträglich in dieses Bild rein? Okay, ich bin wieder, da. Sorry.
Genau, also darum soll es sozusagen gehen. Ja? Meine Runde, wie gesagt, ist diese Monster-Arts-Runde. Dabei sind diese Teenager-Monster, die sind Teenager, aber auch Monster, wie in all diesen Serien, die also nicht nur Monster wie Teenager auch Monster sind, sondern tatsächlich Monster.
Teenager-Monster, ja.
Teenager-Monster halt. Und die haben da verschiedene Probleme, ja, Pubertät, Liebe, Sex, alles, was dazugehört. Aber natürlich auch andere Sachen, die wir hier zusammen entwerfen, ja, die in unserem Podcast oder entwerfen wollen. Ein Kult, der sein Unwesen treibt an dieser Highschool und irgendwie alles bedroht, was den Charakteren heilig ist. Und darum soll es so ein bisschen gehen.
Auch ein Kult. Man muss immer einen Kult haben.
Genau. Und bei dir geht's, wer hätte es gedacht, aus unserem Gespräch resultierend, was wir gerade eben bis eben geführt haben, es geht um Fantasy in deiner Runde, die du sozusagen hier wöchentlich bespielst.
Ich finde das ja einen falschen Pitch.
Findest du?
Also ich finde das tatsächlich
okay, dann vollkommen fehlgeleitet. Ich nehme das nochmal kurz zurück.
Und der Nico hat auch
Teenager-Monster.
Ich denke eher an griechische Sagen tatsächlich bei meiner Runde.
Das stimmt, das passt besser.
Also ich leite gerade Thylea und so ein Odyssee-Abenteuer. Und ja, keine Ahnung, die sind gerade auf dem Schiff unterwegs und machen so ihre Odyssee und am Ende werden sie natürlich gegen irgendjemand Wichtigen kämpfen und so, wie das halt so ist. Aber die Kämpfe quasi brainstormen wir gar nicht so arg zusammen. Es geht gar nicht so ums Number Crunching, es geht mehr so um die Geschichte, die wir quasi erzählen wollen. Ich glaube, das ist der interessante Punkt, wo wir auch viel Mehrwert generieren, ja, gefühlt. Also wir haben das schon einmal irgendwie geprobt und
da war das schon ganz nett. Das ist genau der Punkt, der relevant ist. Also ich glaube, das hat man jetzt auch schon die ganze Zeit gemerkt, ne, dass wir versuchen, irgendwie coolen Story-Content oder da auch vielleicht, ne, also wir machen das ja so ein bisschen als Selbsthilfegruppe auch, auf eine gewisse Art und Weise, ja,
ja, total.
Und haben dieses Co-DMing, also zusammen Spiel leiten und zusammen vorbereiten, ja, deswegen ist es ja auch der Rollenspiel-Prepcast, in dem wir zusammen unsere Prep für die wöchentlichen Runden machen, ja, ich meine, Mirko ist auch berufstätig, ich bin im Moment Lehrer, habe riesen viel um die Ohren, jetzt gerade das Ganze wird ja in Corona-Zeiten aufgenommen, das heißt, Online-Unterricht steht drauf direkt vor der Tür, wir haben richtig viel Zeit oder nicht so viel Zeit, um sie jetzt irgendwie für Rollenspiel aufzuwenden, wie wir sie gerne hätten, aber wir haben uns gedacht, hey, dann lass uns doch die Zeit wenigstens spaßig und produktiv auch irgendwo benutzen und dieses, ja, diesen Co-DMing-Ansatz machen, nochmal ein anderes paar Augen auf diese Sachlage, die man dann zu dem Zeitpunkt hat und ein Problem, das wir immer mitbringen werden. Also jeder bringt ein Problem mit und lässt den anderen da mal einen Blick drauf werfen und wir diskutieren drüber, was könnte man machen. Und da soll es, wie gesagt, eben nicht um D&D oder PBTA oder was auch immer für Systeme wir dann jetzt im Rahmen dieses Podcasts bespielen werden oder leiten werden, soll es nicht um den Crunch gehen dabei, sondern um die Geschichten, um die Charaktere und ja, vielleicht auch eben euch indirekt da draußen ein paar Tipps mitzugeben, wie man denn ein Problem betrachten kann. Ne? Weil ich glaube,
ich finde es total interessant, ja. Ich finde eigentlich diese Magier-Parallele, ja, die wir uns echt nicht zurechtgelegt haben, sondern die ist so ein bisschen, ja, einfach gekommen. Der Trick ist ja immer der gleiche, aber es geht so ein bisschen darum, wie man ihn präsentiert. Genau. Und da kann man durchaus auch brainstormen darüber. Und ich glaube, das ist genau das. Und wir werden keine ganze Session preppen, sondern es ist meistens so, dass wir so einen Aspekt haben, wo wir irgendwie stuck sind, ja, also kommen dann mit irgendwas und sagen, hey, ich will nicht, dass meine Spieler das machen und dann reden wir darüber und meistens finden wir eine Lösung oder finden das eigentliche Problem, das hat bis jetzt eigentlich ganz gut gepasst und ich glaube, daraus kann man auch schon was lernen und ihr habt natürlich den großen Vorteil, dass ihr mal seht, wie wir vorbereiten, ja, was wir da eigentlich machen, wie wir uns das vorstellen, was wir so mitnehmen in der Sitzung, wie wenig, wie viel und einfach mal so mitzubekommen, wie man überhaupt leitet, wenn man es mal nicht am Tisch ist, weil wir alle haben schon mal jemand leiten gesehen, aber die Vorbereitung, die ist meistens im geschlossenen Kämmerchen und also gibt Leute, die zeigen das, aber wir sprechen jetzt mal drüber, das erste Mal, endlich.
Das stimmt.
Kommst du mal ins Tageslicht.
Das stimmt, genau, also ich denke, dass das gerade für alle Spieler, der da draußen interessant ist, egal ob klein oder groß, die ja noch nicht, vielleicht noch nicht ihren perfekten Stil gefunden haben, wenn man das denn jemals hat, ja, das wage ich zum Beispiel zu bezweifeln, ich glaube, man kann immer noch was lernen und deswegen machen wir das hier, damit ihr was mitnehmen könnt, dass ihr unsere Ideen stehlen könnt, auch gerne, das ist mir alles gleich, ja, ja, dass ihr auch coole Geschichten erzählt, so wie wir das hier machen, vielleicht auch ein bisschen mal diesen Co-DMing-Ansatz kennenlernen, von dem ich mittlerweile sehr begeistert bin und genau darum soll es gehen, ja.
Ja, voll schön. Ich glaube, das ist auch schon genug, um abschließend vielleicht, wenn wir in Zukunft auch mal mit euch interagieren können, vielleicht irgendwie über E-Mail oder irgendwas, wir lassen uns da noch was einfallen. Wir sind am Anfang, aber wir fangen einfach mal an. Ja, ja. Wir machen es jetzt mal.
Ganz genau.
Wir starten jetzt mal und wir freuen uns, dass ihr uns dabei begleitet und würde sagen, das ist ein ganz gutes Ende, oder?
Ein schönes Schlusswort, okay. Mirko. Okay, dann auch von mir, eine schöne Woche noch euch allen und wir hören uns.
Ciao. We'll be right back.